So, könnt ihr noch? Oder sollen wir Schluss machen und Gemeinschaft haben? Ist auch okay. Aber ich glaube, wir widmen uns jetzt noch ein bisschen, oder? Dem Wort Gottes. Ich glaube fest, dass Gott uns heute Morgen auf ganz unterschiedliche Weise beschenken möchte, zu uns reden möchte. Von dem her, holt euch einen Zettel raus, einen Stift, habt ihr eine Bibel dabei, schreibt mit. Und eine Sache ist mir für heute Morgen wichtig. Ich wünsche mir, dass du heute Morgen dir eine Sache mitnimmst, die du in der kommenden Woche bewegst und Gott fragst, wie du das in dein Leben integrieren kannst. Ja? Weil wir können ja hier sitzen und immer ist alles schön und gut und dann gehen wir nach Hause und kochen und dann ist alles vorbei. Nein, nimm dir mal eine Sache mit, die du aus diesem Gottesdienst mitnehmen möchtest und in der kommenden Woche in dein Leben integrierst, weil ich glaube, dass Gott heute Morgen für jeden von uns etwas hat. Genau, wir sehen, das heutige Thema ist fit für die Welt, beschenkt für ein Leben in Kraft. Und ich möchte euch erstmal etwas von mir erzählen. Und zwar habe ich damals als Jugendlicher ein Schülerpraktikum in einer Schreinerei gemacht. Für eine Ausbildung zum Bau- und Möbelschreiner. Und wisst ihr, es gab eine Sache, auf die habe ich mich extrem gefreut, sehr gefreut, nämlich meinen eigenen Werkzeugkoffer zu bekommen. Und ich habe heute mal symbolisch etwas mitgebracht. Ja? Natürlich war dieser Werkzeugkoffer in der Ausbildung größer. Ja, aber ich habe gedacht, ich bringe einen kleinen mit. Und hier ist zum Beispiel eine Feinsäge, die zu so einem Werkzeugkoffer dazugehört. Ein Stecheisen, natürlich der Hammer, eine Zange, um abzureißen, Nägel zu entfernen, was auch immer. Und natürlich auch ein Zollstock und ein Bleistift. Also Dinge in einer Werkzeugkiste, die ganz typisch sind für die Arbeit eines Bau- und Möbelschreiners. Und darauf habe ich mich unglaublich gefreut. Ich fand das im Praktikum eben schon unglaublich toll. Jeder Geselle hatte seinen eigenen Werkzeugkoffer. Ist das nicht cool? Und er war zum Teil auch ganz individuell präpariert. Ich habe hier ja vorne steht drauf, zum Beispiel Happy Birthday habe ich von meinen Kindern bekommen. Normalerweise sind da Getränke drin. Und dann steht auf der anderen Seite Papas Männerhandtasche. Ja? Ganz individuell. Ja? Und jeder dieser Gesellen hatte so sein eigenes Sortiersystem, natürlich selber hergestellt für Bits, für Schrauben, für Dübel. Also dieser Werkzeugkoffer spielte auch so individuelle Fähigkeiten der Gesellen wider. Denn es gab auf der einen Seite Gesellen, die sehr feinmotorisch unterwegs waren und andere, die waren eher für das Grobe bekannt. Und an dem Werkzeugkoffer konnte man ein wenig erkennen, was sein Besitzer so ausmachte, welche Fähigkeiten er sich mit der Zeit angeeignet hat und was ihm bei seiner Arbeit wichtig war. Also es war so ein persönliches Profil, wenn du diesen Werkzeugkoffer angeschaut hast. Und so bekam auch ich als Auszubildender einen Koffer, um nicht werkzeuglos, sondern fit für den Berufsalltag sein zu können. Und mit der Zeit bekam auch mein Koffer sein eigenes Profil. Fit für die Welt, beschenkt mit den Gaben des Heiligen Geistes heute Morgen. Das ist das Thema. Ich habe mich persönlich sehr gefreut, als ich im Vorfeld darüber nachdachte, mal über die Geistesgaben zu predigen. Und dass der Werkzeugkoffer eigentlich ein unglaublich schönes Bild dafür ist, womit wir als Schüler Jesu in dieser Welt unterwegs sind. Gott hat uns was mitgegeben, einen Gabenkoffer, damit wir als Kinder Gottes mitten in dieser Welt leben können. Und dazu sollen die nächsten Predigten dienen. Ein Blick darauf, dass Gott mit seiner Kraft in uns und mit uns am Wirken ist. Und da freue ich mich jetzt sehr drauf. Aber ich möchte mit euch zuerst mal einen Schritt zurück machen, Bärbel. Da müsstest du dann die nächste Folie anzeigen. Einen Schritt zurück. Also bevor wir uns konkret mit den Gaben des Heiligen Geistes in den kommenden Predigten beschäftigen werden, möchte ich mit euch einen Blick zurückwerfen, damit wir das ganze Kommende auch durch die richtige Brille betrachten können. Als Auszubildender zum Bau- und Möbelschreiner bestand meine Aufgabe nämlich nicht darin, mit meinem schönen Koffer still und heimlich in den Heizungskeller zu gehen und meinen Koffer zu bestaunen und die Feinsäge immer wieder aufs Neue zu polieren. Nein, das war nicht meine Aufgabe. Denn der Ort der Ausbildung, das war die Werkstatt. Ja? Das war der Alt- oder der Neubau. Das war das Wohnzimmer eines Kunden, die Zimmertür, der Rollokasten oder das neue Fenster. Und in einer gewissen Weise haben wir die Welt der Kunden mitgestaltet. Entweder durch ein neues Carport, einen schönen Schlafzimmerschrank oder durch einen neuen Fußboden. Und mit der Zeit wurde ich mit dem Werkzeugkoffer an meiner Seite in meinen Fähigkeiten auch immer sicherer. Denn so eine Feinsäge, die muss man erstmal richtig bedienen können, damit man die ganze Effizienz herausholt. Und daher ist es auch für uns Christen wichtig, dass wir uns immer wieder bewusst machen, dass wir Schüler von Jesus und seiner Sendung sind. Ich möchte mit euch dazu Verse aus dem hohen priesterlichen Gebet aus Johannes 17 lesen, wo Jesus für seine Nachfolgerschaft betet. Johannes 17, 14 bis 18, ihr könnt das wieder mitlesen. Jesus spricht zu seinem Vater: Ich habe ihnen dein Wort gegeben und jetzt werden sie von dieser Welt gehasst. Sie gehören nicht zu dieser Welt, so wie auch ich nicht zu ihr gehöre. Ich bitte dich nicht, sie aus dieser Welt zu nehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zu dieser Welt, so wie auch ich nicht zu ihr gehöre. Mache sie durch die Wahrheit zu Menschen, die heilig sind. Dein Wort ist die Wahrheit. So wie du mich in die Welt gesandt hast, genauso habe ich sie in die Welt gesandt. Alan Hirsch und Michael Frost schreiben in ihrem Buch Der wilde Messias, dass wir immer wieder zurückkommen müssen zu Jesus, wenn wir als Jesus-Nachfolger und als seine Gemeinde lernen wollen, in dieser Welt unterwegs zu sein. Immer wieder zurück zu Jesus. Und hier an dieser Stelle in Johannes 17 geschieht etwas ganz Entscheidendes. Denn Jesus weiß ja sehr wohl, dass die Zeit für die Jünger keine leichte Zeit sein wird. Viele von uns kennen ja die Geschichten der Evangelien und der Apostelgeschichte und auch Teile der Kirchengeschichte. Und wir wissen, dass die Zeit der Christen auch eine schwere war und auch sein wird. Und er betet, dass sein Vater sie vor dem Bösen bewahrt. Von dem Poneros, das Böse, das steht hier für alles Böse im Allgemeinen, für das Verdorbene und Untaugliche. Es steht für Widerstreit zum Guten und Wohlgefälligen und Vollkommenen. Es besteht aus Neid, Hass, das Krankhafte und sozusagen Teuflische, das lebenshinderlich ist, anstatt förderlich. Und er betet: Bewahre, Vater, sie vor dieser Art des Bösen, das sie vom wahren Leben abhalten möchte. Aber anstatt einen Rückzug anzuordnen, einen sicheren Korridor einzurichten, spricht Jesus hier von seiner Sendung, die auch den Seinen gilt, seinen Schülern. Er sagt, so wie du mich in die Welt gesandt hast, genauso habe ich sie in die Welt gesandt. Auf die gleiche Art und Weise. Später, als die Jünger sich nach dem Tod von Jesus zurückgezogen haben, vor Angst, begegnet der auferstandene Jesus seinen Jüngern im sicheren Korridor und spricht zu ihnen, Johannes 20, 21, auch das kannst du hier mitlesen. Friede sei mit euch, sagt er. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Also nochmal. Das, was er vorher vom Vater bewegt hat, sagt er jetzt in diesem sicheren Korridor der Jünger, in denen sie Angst haben, sich bedrängt sind, sagt er, und so, wie mich der Vater gesandt hat, nämlich in diese Welt, das ist das, was hier im Griechischen steht, die Art und Weise, wie der Vater ihn gesandt hat, in die Welt, so sende ich jetzt euch hinaus aus diesem sicheren Korridor. In einer Zeit der Angst und Unsicherheit, der Gefahr, der Bedrohung sendet Jesus seine Jünger aus, und das, um das zu sein und zu tun, was er zuvor in Kapitel 17 seinem Vater gebeten hat. Sie sollen Söhne und Töchter Gottes sein, so wie wir in Epheser 1 lesen können. Eins mit ihm, also am Herzen Gottes sein. Heilig sein, also ganz für Gott in dieser Welt das Reich Gottes leben und verkündigen. Das ist sozusagen die DNA der Jesusleute. Ja? Die DNA der Jesusleute. Ganz nah bei Gott, ganz nah mit Gott und ganz nah für Gott. In seinem Dienst des Reiches Gottes. Daher fit für die Welt, für ein Leben in der Welt, in der Mission Gottes und seinem Wirken in der Welt. Denn Gott ist ein Gott der Mission. Wusstest du das? In der Missionstheologie ist das ganz klar herausgearbeitet. Gott ist ein Gott der Mission. Gott ist Mission. Er ist ein Gott der Mission, der Versöhnung, des Friedens, der Freude, der Schönheit, der Wiederherstellung. Gott ist schon längst am Werk. Und Jesus lädt nicht nur seine Jünger ein, sondern er sendet sie aus, sich mit ihrem ganzen Sein einzuklinken in Gottes Heilsplan an der Welt. Paulus schreibt in Epheserbrief, die auch wieder mitlesen, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Es ist wichtig, dass wir uns das immer wieder bewusst machen, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind, der diese Welt unglaublich liebt. Dass wir uns damit bewusster werden, was unsere Aufgabe ist, unsere Sendung. Wisst ihr, Paulus schreibt dann an einer anderen Stelle, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Jesus hat seine Nachfolger nicht zu einer sich selbst genügenden Gemeinschaft des Wohlfühlevangeliums berufen, sondern zu Menschen, die eine Berufung in der Welt haben. Ganz wurscht, ob ich jetzt noch sehr jung bin oder ob ich schon zu den Alten gehöre. Letztes Mal hat René Winkler das ja gesagt, dass sich mit der Zeit irgendwann sich sowas einschleichen kann. Ja, besonders dann, wenn es in neue Lebensphasen kommt. Aber gerade da sollten wir uns auch bewusst machen, wer wir sind und was Jesus uns mitgegeben hat. Und wenn wir heute die Bibel lesen, lesen wir sie als Menschen, die Christus nachfolgen und sich einklinken in die Mission Gottes. Die nächste Folie, der nächste Punkt, die Vorbereitungen wurden schon getroffen. Denn als Nachfolger tun wir das ja nicht unvorbereitet, das Ganze. Ja, wir könnten ja jetzt denken, ach du meine Güte. Ja? Und wisst ihr was? Manchmal geht es mir so. Ich fühle mich ja manchmal so. Ich fühle mich manchmal so, dass ich vor neuen Aufgaben oder vor irgendwelchen Herausforderungen, jetzt neulich ist, ihr habt das vielleicht ein bisschen mitbekommen, aus Church Tools oder im Gebetskreisen ist es rumgegangen, dass mein Schwiegervater in Lebensgefahr war. Und manchmal ist man in so einer Situation und man denkt, wie soll ich denn das überstehen? Also da passiert so viel. Ich bin auf sowas überhaupt, auf sowas ist man sowieso nie vorbereitet, oder? Nie. Wir sind froh, dass es ihm jetzt schon wieder ein wenig besser geht. Aber trotzdem schwierig. Aber das Gute ist, dass auch wenn ich unvorbereitet bin, ist Gott dennoch vorbereitet. Jesus sagt, dass er seine Jünger nicht einfach so alleine weiterlaufen lässt, sondern dass da jemand kommt, der uns ausrüstet zu allen guten Werken in dieser Welt. Hermann Menge, ein Bibelübersetzer, hat das Wort in Lukas 24, 49 so übersetzt. Ich sende das Verheißungsgut meines Vaters auf euch herab. Oh, ich fand das so eine schöne Übersetzung. Ich sende euch das Verheißungsgut. Ist das nicht schön? Wisst ihr, bevor ich meine Ausbildung in der Firma angefangen hatte, da hat der Chef mir versichert, du bekommst deinen Werkzeugkoffer. Also ich musste mir keine Gedanken machen, dass ich unvorbereitet auf die Straße geschickt werde, sondern ich wusste, dass ich mit allem Nötigen ausgerüstet werde, was ich für meine Ausbildung und den Berufsalltag brauche. Und so ist es auch im Glauben an Jesus, der uns als seine Schüler in die Welt gesandt hat, sein Evangelium in Wort und Tat zu verbreiten. Jeder, der sich für ein Leben mit Jesus entschieden hat, den Heiligen Geist in sein Leben eingeladen hat, hat den Heiligen Geist empfangen. Er wohnt in uns, er hat Wohnung genommen, er hat Wohnrecht und das bedeutet vollumfänglich. Und dieser Geist Gottes in uns befähigt uns zum Dienst in seinem Reich. Er rüstet uns aus. Dessen dürfen wir uns sicher sein. Das dürfen wir glauben. Glaubst du das? Die nächste Folie zeigt sich dem Geschenk bewusst werden. Denn ich denke, dass das eine ganz entscheidende Aufgabe ist von uns, dass wir uns diesem Geschenk wieder bewusster werden. Die Beschäftigung mit den Gaben des Heiligen Geistes ist nämlich nicht nur ein Thema einer kleinen, elitären, charismatischen Gruppe, sondern das Thema von jedem, der Jesus nachfolgt. Weil der Heilige Geist Wohnung genommen hat in dem Jesusgläubigen Menschen, in dir und mir. Und weil mit deiner Entscheidung für Jesus der Heilige Geist vollumfänglich in dir wohnt, erfährt auch jeder Christ die charismatische Dimension des Glaubens. Und dies geschieht sehr, sehr unterschiedlich. Ganz unterschiedlich. Ist das nicht eine gute Nachricht? Ist das nicht toll? Es gibt nicht die einen Charismatiker, sondern jeder, der Christus nachfolgt, ist durch die Innewohnung des Heiligen Geistes beschenkt mit den Gaben des Heiligen Geistes, der Charismen. Das Wort für die Gaben des Heiligen Geistes im Neuen Testament, das ist dieses griechische Wort, Charismen. Wir können aus dem griechischen Wortstamm Charis entnehmen, dass es sich um eine gnädige, aus freien Stücken geschenkte Gabe ist. Und durch das angehängte Ma, Charisma, wird deutlich, dass es sich im Leben als Christ als Gabe jedoch ereignet. Es ist die unverdiente Auswirkung der Gnade Gottes, dass die Kraft des Heiligen Geistes im Leben der Menschen erfahrbar wird als eine Ausrüstung zum Dienst am Reich Gottes. Ich kann mich noch erinnern, als Jugendlicher, als ich mich für ein Leben mit Jesus entschieden habe, also das, wo ich dann so aufgeregt war, ja, und wenn ich das mit anderen geteilt habe, habe ich gemerkt, wie dieser Heilige Geist in mir wirkt. Der mir die Leidenschaft dafür gibt. Der mir die Kraft hat, die Überwindung dazu gibt. Da war also plötzlich etwas in, also das kann man ja nicht verstehen. Versteht ihr? Das allein zu versuchen zu erklären, das kann nur scheitern. Aber es ist eine Verheißung, die wir glauben dürfen, dass wenn wir ein Leben mit Jesus leben, der Heilige Geist in uns wohnt und er Dinge in uns vollbringt, mit uns vollbringt, die wir manchmal gar nicht beschreiben können. Und das ist doch schön, oder? Es ist die unverdiente Auswirkung der Gnade Gottes, dass die Kraft des Heiligen Geistes im Leben der Menschen erfahrbar wird, als eine Ausrüstung zum Dienst am Reich Gottes. Wir sind Kinder Gottes geworden, das ist mir unglaublich wichtig, dass wir das hier zur Sprache bringen. Wir sind Kinder Gottes geworden, als wir Jesus in unser Leben eingeladen haben. Und wir brauchen in unserem Leben immer wieder diese Kraft. Oder nicht? Weil es begegnen uns immer wieder so viele Kräfte von außen, die uns müde werden lassen oder die uns Angst machen, durch die wir uns klein machen. Wisst ihr, es gibt Studien aktuell, die zeigen, dass eine unglaubliche Angst in das Leben der Menschen kommt, allein durch diese vielen negativen Nachrichten. Viele wissen überhaupt nicht, damit umzugehen. Und indem der Heilige Geist in unserem Leben ist, kommt eine neue Hoffnung, eine neue Kraft in uns hinein, dass wir das anders anschauen können. Auch Dinge, durch die wir uns klein machen und Dinge nicht zutrauen. Aber wisst ihr, Jesus hat ja gesagt, er ist bei uns. Und die Frage ist, ob wir uns das bewusster machen sollten. Ob wir dem Heiligen Geist Raum geben. Und da, wo wir merken, wir sind in Bedrängnis, wir können nicht mehr, wir trauen uns das nicht zu. Und wir ihn dann aber aufrichtig bitten können und werden wir erleben, dass die Kraft, die in uns lebt, erlebbar wird. Erlebbar und auch sichtbar wird. Aber anscheinend musste Paulus die Korinther darin anscheinend korrigieren. Denn es ist eine wohlwollend gespendete Gabe des Heiligen Geistes im Leben der Jesusleute, die man sich eben nicht selbst erwirken kann. Merk dir das. Eine Sache, die ich nicht selber erwirke. Also wenn dieses Charisma auf der Basis der Charis, der Gnade steht, ja, wenn es ein gnädiges Geschenk, kann ich das nicht selber erwirken. Und ich bin manchmal erschrocken darüber, wie ich schon die Erfahrung gemacht habe, dass Leute meinen, sie müssen sich anstrengen, da muss irgendwas kommen. Es ist ein Geschenk des Heiligen Geistes an uns. Es ist vielleicht einfach nur die Frage, ob wir uns dem bewusst sind, dass Jesus in uns lebt. Dass der Heilige Geist wirkungsvoll in uns lebt. Und wir ihm bitten, hey, Gott, ich möchte es gern erleben. Ja? Und es schien nicht ganz klar zu sein in Korinth. Wer aber wirklich den Heiligen Geist empfangen hat, schien in Korinth umstritten zu sein. Und durch diese Unsicherheit entstand auch ein unglaubliches Durcheinander. Könnt ihr euch das vorstellen? Ist doch klar, oder? Wenn das nicht klar ist, wenn Dinge nicht klar sind, dann entsteht ein Durcheinander. Deswegen ist es auch gut, dass wir jetzt einen Putzplan haben, dass wir das klar gemacht haben und dann haben wir auch kein Durcheinander, oder? Wenn Dinge nicht klar sind, auch in unserem geistlichen Leben, dann entsteht ein Durcheinander. Das war in Korinth der Fall. Doch Paulus stellt klar, dass wer Christus als seinen Herrn aufrichtig bekennt, Wer das aufrichtig tut, in dem wohnt die Fülle des Heiligen Geistes. Das können wir in Kapitel 12, Vers 3 lesen. Und wir dürfen dann immer wieder erleben, wie seine Kraft in unserem Leben auf ganz unterschiedliche Weise, auch durch die Gaben des Geistes, erfahrbar wird. Ich bin manchmal erstaunt, wie Gott in meinem Leben mir, besonders nach einem schweren Burnout und Depression, mir wieder Kraft gibt. Zum Beispiel heute Morgen. Heute Morgen war ich wirklich leer. Ja? Und dann darf ich das erleben, dass Gott etwas tut, wo ich denke, das könnte ich jetzt nicht allein. Weil Gott uns also liebt, dürfen wir damit rechnen, dass er es gut mit uns meint und einen jeden von uns beschenkt aus seinem göttlichen Reichtum, seiner Gnade, damit unsere Nachfolge in dieser Welt gelingen und somit zum Segen werden kann. Das lesen wir dann auch im 1. Petrusbrief. Könnt ihr wieder mitlesen. Da steht, dient einander jeder mit der Gabe der Charisma, die er erhalten hat. So erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott vielfältig schenkt. So, und jetzt die nächste Folie. Sagt, nicht den Kopf zerbrechen. Denn das Thema der Charismen des Geistes ist ein sehr umfangreiches biblisches Thema, an dem sich schon so manche den Kopf zerbrochen haben. Es ist auch ein Thema, das unter den Christen zu extremen Spannungen geführt hat, weil daraus unter anderem oft eine entsprechende Maske angelegt wurde, die auf jede Situation anscheinend zu passen scheint. Das Problem, was ich aber darin sehe, ist, dass es dann zu einem Problem wird, wenn das Thema nicht recht eingeordnet, sondern übergeordnet wird. Deswegen war es mir am Anfang auch sehr wichtig, dass wir ausgehend von den Worten Jesu unsere Nachfolge im Kontext der Sendung Jesu an seine Jünger betrachten. Dass der Mission Gottes, in der sich nämlich das Leben als Christ und als Gemeinde vollzieht. Da kannst du das nächste Bild mal einblenden, Bärbel. Die Mission Gottes, in der sich das Leben als Christ und als Gemeinde vollzieht. Hast du es? Nee, das nicht. Nein, eins zurück. Nein, noch eins. Noch eins. Ach, dann ist es nicht drin. Nein, dann ist es nicht drin. Da ist es doch, genau. Ja. Ja. Also, es ist in der Missionstheologie die Mission Gottes. Gott ist Mission und wir befinden uns in seiner Sendung. Und mir ist es wichtig, dass wir unseren Weg mit Jesus als Gemeinde aus der Brille der Mission Gottes, dem missionarischen Herz eines Gottes betrachten, der selbst Mensch wurde und seine Sendung an seine Jünger weitergab. Und ich glaube, dass wir dann verstehen und lernen können, welche Bedeutung die Gaben des Heiligen Geistes für uns heute als Jesus-Nachfolger haben. Und dann werden wir auch feststellen, dass sich eine unglaubliche Dynamik einstellt, über die wir uns nicht den Kopf zerbrechen müssen, sondern wo wir uns aneinander freuen können und Menschen einladen können, dürfen diesem Jesus mit ganzem Herzen zu folgen. So, weil wir ja uns in einer Einführung heute befinden in die Geistesgaben, gehe ich nicht genau auf die Geistesgaben heute Morgen ein, aber ich zeige euch, welche Stellen zentral sind für die Gaben des Geistes. Du kannst jetzt wieder eine Folie weitermachen. Genau, das sind Charismen im Neuen Testament. Jetzt noch eins weiter. Das sind die zentralen Texte über die Charismen, nämlich 1. Korinther 12 und Römer 12 und 1. Petrus 4. Da werden wir uns dann in den kommenden Predigten Gedanken dazu machen. Und eine Auswahl der zentralen Charismen des Neuen Testaments seht ihr dann in der nachfolgenden Folie. Die ist entnommen. Wieder eins weiter, bitte. Die sind entnommen aus dem Buch von Siegfried Großmann, beschenkt mit den Gaben des Heiligen Geistes, charismatisches Christsein entdecken. Das möchte ich an dieser Stelle auch empfehlen. Also ich empfehle in meinen Predigten wirklich nicht gerne Bücher, weil Ich habe da mehr Zeit zu lesen, andere haben das nicht. Finde ich immer so ein bisschen anmaßend ansonsten. Aber das empfehle ich, weil man kann auch mal ganz einfach einzelne Gaben hier nachschlagen, die ganz kurz auf einer Seite erklärt sind. Das ist also ein sehr wertvolles Buch. Und da sehen wir einfach mal eben eine Auswahl. Es ist eine offene Liste, sagt er. Aber schaut mal das erste allein, das Charisma des ewigen Lebens. Also jeder, der an Christus glaubt, hat ein Geschenk. Das Geschenk des ewigen Lebens. Keiner kann sagen, ich habe keine Gabe, kein Geschenk. Ja? Und so sind auch andere Bekannte, das Charisma der Prophetie, das Charisma der Leitung, das Charisma der Fürsorge. Und wenn du dir das so anguckst, dann kannst du dich da wahrscheinlich irgendwo wiedersehen. Aber ich möchte mit euch nochmal zurückkommen zum hohenpriesterlichen Gebet zum Schluss. Jesus betet dort für seine Jünger und für all die, die danach kommen, also auch für uns. Ja? Ich lese noch die Verse aus 20 bis 23. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Also für mich und dich, dich und mich. Ja? Dass sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein. Also ganz bei ihm. Auf das die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf das sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Auf das sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Ganz bei Gott, ganz mit Gott, ganz für Gott und ganz miteinander. Nächste Folie, das Ziel, die Einheit und Gottes Erkenntnis. Und das ist die Schwierigkeit unseres westlichen, rationalen Verstandes, der allzu meint, alles in einem verständlichen, stringenten und in sich logischen Geflecht erkennbar oder erklärbar und anwendbar zu machen. Wir sind ja Meister der Bedienungsanleitung. Mein Vater liest sie zum Beispiel immer, ich nicht. Ja? Aber wir sind Meister, lest mal die, ich habe jetzt neulich einen Artikel aus China bekommen, diese Bedienungsanleitung, das war, ich habe gedacht, was ist das? Das war keine Bedienungsanleitung. Ja, das war nicht mal gegliedert, kein 1 und kein 1.1, 1.2, 1.3, 2, 2.1, nee. Ja, das war einfach nur so ein kleiner Zettel, da stand wahrscheinlich drauf, tu dir nicht weh. Oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ja, aber wir Deutschen, wir sind Meister der Bedienungsanleitung. Ich bin mir nur nicht sicher, ob wir das so 1:1 auf den christlichen Glauben anwenden können. Wenn wir keinen Spielraum lassen, dass uns noch etwas überraschen kann, wenn Gott uns nicht mehr überraschen kann, dann geht was Wesentliches in der Jesus-Nachfolge verloren, versteht ihr? Daher betet Jesus ja für Einheit, das Miteinander, das Einssein seiner Nachfolger. Er hätte doch für so vieles, für viele Dinge beten können. Aber was uns hier überliefert ist, ist ein ganz ehrliches Gebet für die Einheit, für echte Liebe unter seinen Auszubildenden, seinen Nachfolgern. Also ich sag mal so, als Auszubildender habe ich das ja auch miterlebt, wie auch Gesellen miteinander diskutieren, wie man das Ganze jetzt machen kann. Der eine sagt, man macht es so, man nimmt das Stecheisen, der andere sagt, wir nehmen die Zange oder wir machen das auf diese Art und Weise, wir machen das auf diese Art und Weise. Man muss irgendwie miteinander können. Ja? Und hier geht es Jesus um Einheit, um echte Liebe seiner Auszubildenden, seinen Nachfolgern. Und das nicht ohne Grund. Nicht, dass wir es einfach schön miteinander haben. Versteht ihr? Bisschen streicheln, brav, artig, schön, sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. Ja, ach toll, toll, schön, ja. Sondern, auf das die Welt glaube und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und dass Gott Liebe ist. Es geht um Gottes Erkenntnis. Wir können uns also in so manchem Hin und Her, in allerlei Diskussionen, Differenzen und Erkenntnisfragen, auch mal, wir können da mal genauer hinschauen, worum es uns eigentlich geht. Soll ich euch mal was sagen? Wenn ich mir die Frage wirklich stelle, ich glaube, dann erschrecke ich mich manchmal über mich selbst. Was da wirklich meine Haltung ist. Also versuchen wir doch als Gesandte unseres Herrn Jesus in allen Fragen des Glaubens und des Lebens die Einheit zu bewahren. Warum? Auf dass die Welt erkennt, dass Gott seinen Sohn gesandt hat und wir durch ihn das Leben finden, wonach wir suchen. Und in den kommenden 3 Predigten werden wir uns mit den 3 zentralen Texten beschäftigen, dem Gabenkoffer, ihn entdecken, unsere Fertigkeiten mit dem uns anvertrauten Gaben schulen und unseren Koffer aber auch pflegen. Ja, auch das gehörte zu meiner Ausbildung dazu, den Koffer, ein Koffer-Update sozusagen, ja, vergewissern, was da ist oder was vielleicht auch noch fehlt. So wollen wir uns miteinander auf die Reise machen. Ich weiß, heute ging es ein bisschen länger. Ich sag mal so, in jeden Filmen wird ja immer gesagt, das verspreche ich dir, ich rette dich oder sowas. Aber ich versuche euch zu versprechen, dass die kommenden Predigten kürzer sein werden. Aber diese Einführung, die war mir wichtig, dass wir das Ganze aus der richtigen Perspektive betrachten und uns nochmal vergewissern, wer wir sind. Und was unsere Sendung ist, wem wir da folgen und wofür dann letztendlich auch so ein Koffer ist. Ja? Und das wünsche ich uns, dass wir uns da miteinander auf die Reise machen. Und ich wünsche dir, dass du ganz viel entdeckst. Ganz viel für dein alltägliches Leben. Nicht für die Wohlfühlzone, sondern für deine Nachfolge, in der du stehst. Ganz egal, ob du, Mario, 23? 24, huh! Okay, 24 oder 93 bist. Ist wurscht. Okay?